Fast zwei Jahre nach dem Terrorangriff auf Israel hält die Hamas noch immer 48 Geiseln in ihrer Gewalt. 20 sollen noch am Leben sein. Die Angehörigen haben kaum Hoffnung, dass sie zurückkehren, und seit der massiven Bodenoffensive in Gaza noch weniger. Denn sie verurteilen die Politik von Premier Netanyahu aufs Schärfste. Und damit sind sie nicht allein. Israel verliert die Solidarität der Welt seit der erneuten brutalen Vertreibung der Palästinenser. Die Lage der Menschen in Gaza ist unerträglich. Und auch auf deutschen Straßen wird dagegen protestiert, teilweise aber in einer Art, dass sich Juden hier nicht mehr sicher fühlen. Netanjahus Gaza-Offensive. Wie soll sich Deutschland positionieren? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Jürgen Hart ist außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und er ist auch Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Bente Scheller ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ronen Steinke ist leitender Redakteur im Politikressort der Süddeutschen Zeitung. Er ist auch Jurist und Lehrbeauftragter an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin. Steffen Gassel ist diplomatischer Korrespondent und Redakteur im Auslandsressort des Stern. Frau Scheller, die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein Büro in Ramallah. Das ist Ihre Verbindung sozusagen auch zu Gaza. Was wissen Sie, was erfahren Sie eigentlich jetzt noch, wie es den Menschen in Gaza geht seit der Bodenoffensive?
Wir haben ein Büro in Tel Aviv und eines in Ramallah. Und in der Tat, von beiden Büros hören wir sehr Bewegendes. Was wir aus Ramallah hören, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit unseren Partnern in Gaza in Kontakt sind, jeden Tag, um zu sehen, wie geht es ihnen, leben sie noch, unter welchen Bedingungen. Und da ist dieser Tage natürlich die Situation besonders dramatisch. Viele entscheiden sich, gehen sie oder bleiben sie. Und da haben sich einige auch sehr bewusst entschieden, sie nehmen diese Mühen nicht auf sich. Erstens ist es teuer, wenn man nicht zu Fuß gehen kann, dann müsste man mit einem Auto sich bewegen oder anders motorisiert. Das kostet schon mal bis zu $3.000. Das können sich viele gar nicht leisten. Und insbesondere die Älteren, die Schwächeren, die darauf angewiesen wären, solch eine Unterstützung zu haben, die können auch gar nicht anders. Und einige unserer Partner bleiben eben bewusst, weil sie sagen, wir können noch helfen, deswegen bleiben wir vor Ort. Aber es ist herzzerreißend. Wie trifft man diese Entscheidung für sich, für seine Familie und für all diejenigen um einen herum?
Herr Hart, wenn Sie das hören, Sie hören ja dauernd auch, wie schrecklich diese Situation in Gaza ist. Jetzt hat die EU-Kommission aus diesen Gründen, auch und auch aus Gründen der israelischen Politik, die diese Bodenoffensive jetzt begonnen hat, die EU-Kommission schlägt ein Sanktionspaket vor. Die Bundesregierung ist noch nicht entschieden, wie sie damit umgehen soll. Erklären Sie uns, wie die Bundesregierung sich jetzt verhält in Bezug auf Gaza.
Ich bin nicht der Regierungssprecher, aber wenn man mich um Rat fragen würde, ich halte es für falsch, Wirtschaftssanktionen oder Wirtschaftsmaßnahmen zu ergreifen, die gegen Israel gerichtet sind. Es sind ja formal keine Sanktionen, denn diese Maßnahmen bedürften eben auch nur der qualifizierten Mehrheit im Rat der Europäischen Union. Ich bin der Meinung, man sollte sich darauf konzentrieren, einen Sachverhalt stärker anzugehen, der ganz klar auch von uns immer thematisiert, als völkerrechtswidrig beschrieben worden ist. Das ist die Siedlungspolitik, das ist die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser Politik einzelner Mitglieder der israelischen Regierung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Bundesregierung bei dem eigentlichen Sanktionselement, Personensanktionen gegen Smotrich Ben-Gvir, und zahlreiche Siedler, die Gewalt gegen Palästinenser ausüben, dass die Bundesregierung da mitmacht. Da bedarf es auch einer Einstimmigkeit, das sind Sanktionen. Aber dass wir bei unserer Linie bleiben. Die wirtschaftliche Lage in Israel ist extrem angespannt, sie ist extrem schwierig. Das Land ist eben in diesem Krieg gegen die Hamas. Ganz viele Menschen sind nicht am Arbeitsplatz, sondern als Soldaten im Einsatz. Das Land jetzt wirtschaftlich zu schwächen, wäre aus unserer Sicht ein großer Fehler.
Warum?
Ja, weil es vermutlich oder mit Sicherheit keine Änderung der Politik der Regierung herbeiführt, aber die Menschen in Israel immer weiter von uns entfernt, vielleicht auch von dem Glauben, dass wir als Europäische Union an ihrer Seite stehen. Und wir brauchen ja in Israel auch eine vitale Zivilgesellschaft, die in der Lage ist, sich konstruktiv kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was die Regierung macht. Wir haben ja für Kritik an dem Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza nicht nur Kritiker in der Europäischen Union oder sonst wo, sondern eben auch viele in Israel selbst.
Mhm. Herr Gassel, was finden Sie, was wäre eine angemessene Antwort jetzt auf die Aktion der israelischen Regierung von Seiten der EU und auch der Bundesregierung? Können Sie das nachvollziehen, was Herr Hart sagt?
Zum Teil ja, zum Teil nein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Differenzierung, die Sie gemacht haben, zwischen einerseits Wirtschaftssanktionen, die dann im deutschen Kontext sofort ein sehr ungutes historisches Echo auslösen, was man vermeiden will, mal abgesehen von der wirtschaftlichen Situation in Israel, die natürlich von dem Krieg stark geprägt ist, und anderen Möglichkeiten, die es ja gibt, individuelle Sanktionen, die aber eine höhere Hürde haben, braucht einen einstimmigen Beschluss innerhalb der EU. Ich glaube, was wichtig ist, ist ein Signal der Geschlossenheit innerhalb der EU in Richtung Israel, weil sich die Regierung Netanyahu inzwischen ja seit fast 2 Jahren im Prinzip darauf verlassen kann, dass die EU eben nicht mit einer Stimme spricht, dass die EU gespalten ist. Und es ist auch sicher nicht gut, wenn eine große Mehrheit unserer engen Partner in der EU Dinge fordern, die Deutschland dann im Gespann mit wenigen wie Viktor Orbáns Ungarn dann blockiert.
Mhm. Herr Steinke, wie sehen Sie es denn, wenn man jetzt sieht, es ist klar, der Terrorangriff der Hamas ist der Auslöser für diesen schrecklichen Krieg. Jetzt, ich habe es am Anfang schon gesagt, es werden ja sind immer noch Geiseln im Gazastreifen. Man denkt, dass vielleicht 20 vielleicht noch leben könnten. Geht es der Regierung in Israel wirklich noch um die Befreiung der Geiseln, weil die Angehörigen kritisieren ja sehr stark diese Politik?
Es geht schon lange nicht mehr um die Befreiung der Geiseln, und die Rechten in der israelischen Regierung, die Rechtsextremen, haben von Beginn an gesagt, dass das nicht das Thema ist. Die haben von Beginn an gesagt, wir lassen uns nicht erpressen, wir lassen uns nicht mit unserer Empathie sozusagen einwickeln, sondern wir werden hart zurückschlagen. Und inzwischen ist das ja auch offizielle ausgegebene Regierungspolitik. Also wir brauchen nicht spekulieren, was die Ziele der aktuellen militärischen Aktionen sind, sondern es wird offiziell gesagt, es geht um die Vertreibung der Palästinenser. Der Gazastreifen soll menschenleer gemacht werden. Und das, müssen wir mal sagen, ist ein glasklares Verbrechen mit Ansage. Das hat mit Verteidigung nichts mehr zu tun. Das ist auch nicht mehr irgendwie ein kleiner Fehler, ein Kriegsverbrechen. Das ist eine Strategie, die darauf auszielt, ein Menschheitsverbrechen zu begehen. Und so müssen wir es, glaube ich, benennen. Und so sollten wir uns auch als Europäer verhalten. Die Sanktionen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind ja ganz milde kleine Maßnahmen. Da geht es immer ein bisschen an Schräubchen drehen in Außenhandelsfragen. Und auch die Frage der Sanktionen, Sie haben es gesagt, gegen die beiden rechtsextremen israelischen Minister. Na ja, gut, dann können die nicht mehr nach Europa reisen. Also ich glaube, die haben sowieso nicht vorgehabt, zum Shopping nach München oder nach Paris zu kommen. Aber was ist denn mit den Waffenlieferungen? Ja, Sie sprechen über das Westjordanland, über die illegalen Siedlungen dort. Da werden auch europäische und auch deutsche Waffen eingesetzt. Wir reden bislang nur darum, die Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden können, sollen nicht mehr aus Deutschland kommen. Im Westjordanland kann weiterhin, so ist zumindest die Haltung unserer Bundesregierung, kann weiterhin deutsches Gerät hingeliefert werden, wo auch Verbrechen begangen werden.
Machen wir es mal direkt konkret, Herr Hart. Wie sollte man damit umgehen? Der Bundeskanzler wurde ja stark kritisiert, als er gesagt hat, er will keine Waffen mehr liefern, die in Gaza eingesetzt werden können. Wurde auch gerade innerhalb der eigenen Partei gab es da heftige Diskussionen.
Ich glaube, die Entscheidung war richtig, die der Bundeskanzler getroffen hat, auch verbunden eben mit der klaren Aussage, dass wir nicht das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage stellen, aber eben die Art und Weise der Vorgehensweise in Gaza. Ich möchte an einem Punkt widersprechen. Ich sehe das nicht als Ziel der israelischen Regierung an, entweder den Gazastreifen oder gar das gesamte Westjordanland die Palästinenser dort zu vertreiben. Es gibt einzelne Stimmen in der Regierung, die beiden Herren haben wir ja genannt, die würden wir auch gerne sanktionieren, die das fordern. Guido Ensah hat vor einigen Wochen, als er hier bei uns in Deutschland war und wir hatten die Gelegenheit, zweimal mit ihm zu sprechen in kleineren Formaten, klar gesagt, und das unterstützen wir auch, es muss nach einem Waffenstillstand und einer Freilassung der Geiseln und einer Entmachtung der Hamas eine palästinensische Zivilverwaltung des Gazastreifens geben. Dafür muss ein vernünftiges Monitoring da sein und es muss eine Sicherheitsgarantie für Israel geben. Und das ist der Plan, den Guido Ensah, der Außenminister Israels, uns vorträgt. Und daran messen wir die israelische Regierung. Das ist im Übrigen ja auch die Vorstellung, die die allermeisten Nationen dieser Erde haben, wie man eine Antwort geben kann, Was soll danach sein, wenn der Gazastreifen eben nicht mehr
von der... Die Rede ist von humanitären Zonen, sogenannte humanitäre Zonen, also Gegenden in den zum Beispiel Ruinen der Stadt Rafah, wo die Menschen hingezwungen werden sollen, die Palästinenser, die dort leben, israelisches Militär einmal draußen herum, lässt keinen heraus und der einzige Ausweg ist dann, dass man ins Ausland fliegt. Also no way out.
Also wenn das so wäre, dann müsste man sich damit auseinandersetzen. Ich sage, das erklärte Ziel der Regierung, so wie der Außenminister es uns gegenüber vorgetragen hat und das findet auch unsere Unterstützung, ist, dass man eine zivile Verwaltung, er hat nicht gesagt, Zivilverwaltung durch die PA, also das, die Palästinenser Autonomiebehörde, das wäre meine persönliche Idee, dass man im Zweifel sagt, man muss doch das Westjordanland und den Gazastreifen wieder politisch vereinen, auch als Nukleus eines zukünftigen palästinensischen Staates. Das hat er nicht gesagt, aber eine zivile palästinensische Verwaltung für Gaza, das muss ja das Ziel sein und daran messen wir die israelische
Regierung. Frau Schiller, was glauben Sie denn, was das Ziel jetzt ist noch der israelischen Regierung?
Ich denke, dass wir den Außenminister durchaus mit Statements gehört haben, die nicht zum Rest der Regierung in Israel passen. Denn dieses Ziel der Vertreibung ist durchaus auch schon vor Monaten formuliert worden von anderen Ministern. Während wir eben auch sehen müssen, dass was im Moment passiert, diejenigen, die hier immer beschrieben werden als diejenigen, die aus Gaza-Stadt fliehen, kann man es tatsächlich als freiwillige Flucht verstehen, wenn im Prinzip die Lebensgrundlagen gar nicht mehr da sind. Wir haben Monate des gezielten Aushungerns und Ausdurstens der Bevölkerung hier hinter uns. Hilfsgüter stehen an den Grenzen des Gazastreifens. Sie werden nur durch Israel nicht hereingelassen. Und dementsprechend denke ich, hier ist wirklich Vertreibung und nicht Flucht der angemessene Terminus. Das ist problematisch. Nicht zuletzt, weil es ja überhaupt keine Gegenden gibt, die tatsächlich sicher sind, weil es keine Möglichkeit gibt, dort menschenwürdig unterzukommen und versorgt zu werden. Das ist schon ein Gesamtbild, bei dem ich denke, es liegt sehr nahe, es zu beschreiben, wie Herr Steinke das gerade getan hat. Und wir haben auch unlängst ja den israelischen Außenminister gehört, wie er gesagt hat, der Plan, der im Prinzip gerade von Präsident Trump vorangebracht wurde, zwecks einer Waffenruhe, den würde die israelische Regierung auch unterstützen. Das war direkt am Vormittag des Tages, an dem dann im Nachmittag in Katar die Hamas Ziel eines Angriffs Israels wurde, was diese Verhandlungen unterminiert hat. Dementsprechend würde ich sagen, es ist gut und wichtig, wenn wir konstruktive Stimmen aus Israel hören, aber die sehe ich in erster Linie bei der Zivilgesellschaft und das, was ich aus Regierungskreisen dort in der öffentlichen Äußerung wahrnehme, spricht jetzt nicht für einen sehr konstruktiven Kurs.
Herr Kassler, wo würden Sie denn sagen, ist die rote Linie, wo Deutschland sagen würde, hier können wir Israel letztendlich nicht mehr unterstützen, ist die schon überschritten?
Also Herr Steinke hat den Ausdruck verwandt, dass in Gaza ein Menschheitsverbrechen passiert. Das passiert nicht erst seit diese Offensive begonnen hat. Das passiert schon seit Monaten. Ich weiß nicht, ob rote Linien viel helfen. Das hat in der Vergangenheit, glaube ich, gibt es viele Beispiele, wo man sagen muss, das war nicht konstruktiv. Aber ich glaube, was man sehen muss, das hat ja auch die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas angesprochen, ist doch diese große Divergenz zwischen dem humanitären und auch dem politischen Empfinden in großen Teilen der europäischen Bevölkerung, auch in Deutschland, und der Politik gegenüber Israel, der es nicht gelingt, dem Rechnung zu tragen, das in Einklang zu bringen. Ich habe mir vor der Sendung unsere Sternumfragen mal angeschaut, und zwar zurück bis zum Beginn des Konflikts. Und der Umschwung, der da stattgefunden hat, das ist schon ziemlich bemerkenswert. Wir hatten eine Umfrage im November 23, also unmittelbar wenige Wochen nach dem 7. Oktober, wo eine große überwältigende Mehrheit der Befragten in Deutschland das israelische Vorgehen im Gazastreifen, und damals lief übrigens was ganz Ähnliches wie jetzt, ja, eine Offensive auf Gazastadt, befürwortet, unterstützt hat. So, und dann haben wir im Juli diesen Jahres gefragt, ob mehr Druck auf Israel zur Beendigung des Krieges notwendig ist. Da sagen noch mehr als damals unterstützt haben ja, und übrigens aus der CDU, also insgesamt in Deutschland 73, in der CDU sind es sogar noch mehr, ich glaube 4% mehr. Also das ist sehr eindeutig. Und da irritieren dann zum Beispiel im Zuge der Entscheidung, die Waffenlieferungen einzuschränken, schon Äußerungen, zum Beispiel auch von Parteikollegen von Ihnen, die dann sagen, die deutsche Außenpolitik dürfe sich nicht vom Mob hierzulande auf der Straße treiben lassen. Das ist ja kein Mob, sondern das ist ja...
Das ist das Völkerrecht eigentlich, nicht der Mob.
Ja. Ja. Also es ist eine breite Mehrheit im bürgerlichen Lager, kein extremistischer Mob auf irgendeiner Demo, der eigentlich eine ganz eigene, ganz andere Politik fordert und aus guten Gründen.
Und bei dem eben dieser Punkt, den Sie gerade einwarfen, auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Es ist nicht nur politische Konjunktur, man kann sich nicht danach richten, wofür die Mehrheit ist, das kann ich nachvollziehen, aber es gibt rechtliche Verpflichtungen, denen auch die Bundesregierung unterliegt, gerade wenn es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Dementsprechend glaube ich, dass wir das nicht leichtfertig über einen Kamm scheren sollten, was jetzt der Umfrage bedingt. Sich ergibt, ist natürlich wichtig als Stimmungsbild und auch um zu verstehen, wie vermittelbar bestimmte Politik noch ist. Aber ich denke, die völkerrechtlichen Verpflichtungen sollten wir nicht außer Acht lassen.
Also zu dem, ich habe den Begriff nicht verwendet und ich würde auch keinen Zusammenhang zwischen einer Entscheidung und einer öffentlichen Demonstration oder so da herstellen wollen. Aber was ganz viele Menschen in Deutschland, CDU-Parteimitglieder oder nicht, massiv bewegt hat, ist, dass nach dem 7. Oktober hier in Deutschland, in Neukölln, eben Freudendemonstrationen stattgefunden haben, die diesen Angriff gegen Israel und gegen diese 1200 Menschen, die dort umgebracht worden sind, bejubelt haben. Und das ist doch in dem einen oder anderen Kopf noch drin, dass wir in Deutschland Menschen haben, die eben nicht differenziert demonstrieren für Völkerrecht, für Menschenrechte, auch der Palästinenser, sondern die Zerstörung Israels, die Vernichtung Israels anprangern. Und das ist mutmaßlich der Mob, von denen der oder die Kollegen gesprochen haben. So würde ich das einsortieren. Ich glaube, das ist auch nicht entscheidend. Was ich aber sagen wollte zu dem, was Sie über die Umfragen gesagt haben. Es beschäftigt mich zutiefst und es ist ein Drama, dass wir ja eigentlich nach dem 7. Oktober weltweit einen großen Goodwill hatten. Und Sie haben ja selbst gesagt, das, was dann Israel mit harter Hand in Gaza, im Gazastreifen gemacht hat, wurde akzeptiert als notwendig und unvermeidlich angesichts der Art und Weise, wie die Hamas gekämpft hat. Dass die israelische Regierung es nicht geschafft hat, das dann auch zu Ende zu bringen. Man hätte ja vielleicht auch noch kräftiger zupacken können. Also und dann tatsächlich an einen Punkt zu kommen, wo man in eine Zukunftsperspektive geht. Was mich in den letzten Monaten immer extrem beschäftigt hat, ich habe auch unsere israelischen Partner immer gefragt und gesagt, sagt uns, was euer Plan für Gaza für die Zukunft ist. Und wir können uns entscheiden, ob wir das unterstützen oder nicht.
Aber ja, Minister Smotrich sagt, er sieht den Gazastreifen als potenzielle Immobiliengoldgrube.
Ist ja ein Rechtsradikaler.
Genau, ja. Die übliche Phase der Zerstörung habe man sicher schon hinter sich. Jetzt müssen wir bauen, das ist sehr viel billiger. Aber er ist im Teil dieser Regierung.
Ja, also er wird das vermutlich weder umsetzen können, noch dafür Unterstützung haben, aber es ist ein Drama.
Ja, aber Donald Trump sprach von der Riviera.
Ja, der hat auch dann gesagt, dann die Palästinenser müssen da weg, aber als er dann gefragt wurde, sagt er, ja, die würden ja alle freiwillig gehen, weil das so attraktiv wäre, dann woanders hinzugehen, also Vertreibung wäre das nicht. Das sind alles absolut absurde Vorstellungen über die Zukunft. Ich sage, es gibt nur eine Möglichkeit. Der Gazastreifen ist Teil des Gebietes, das den Palästinensern, für die Palästinenser vorgesehen ist im Rahmen von Oslo und anderen Vereinbarungen. Und es muss endlich wieder eine Zivilverwaltung der Palästinenser, und zwar nicht dieser Terrormafia Hamas, sondern der Palästinenser dort etabliert werden. Und wir müssen alle dafür arbeiten. Und in diesem Sinne unterschreibt die deutsche Bundesregierung am kommenden Montag in New York diese Erklärung, die Frankreich und Saudi-Arabien vorbereitet haben, wo eben die Zwei-Staaten-Lösung drin vorkommt, wo aber auch gesagt wird, die Hamas muss entmachtet werden.
Ja, aber sehen Sie das noch irgendwo in der Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung?
Ich denke, dafür setzen wir uns als Bundesrepublik und mit gutem Grund auch weiter ein. Nur denke ich, es ist in weiter Ferne und gerade wenn es jetzt die Nahziele betrifft. Die Situation ist dramatisch in einer Art und Weise, dass geboten wäre, dass jetzt schnell etwas passiert, dass schnell die Situation sich verändert und wieder erträglich wird. Und dementsprechend glaube ich, dass wir diese Dinge erst ganz am Ende sehen. Und wenn Sie sagen, wir hätten von der israelischen Regierung gerne eine Vision, wie soll Gaza aussehen, denke ich noch davor. Fehlt uns eigentlich eine Vision, wann sind die Kriegsziele erreicht? Ich denke, da hätte man Momente finden können, in denen man sagt, so, jetzt haben wir zumindest zum Beispiel Yahya Sinwar als einen der maßgeblichen Drahtzieher der Massaker des 7. Oktober getötet. was tun wir von diesem Punkt aus? All das fehlt.
Wurden ja auch Geiseln freigelassen zur Zeit, als verhandelt wurde?
Und die meisten Geiseln, 145 von ihnen, sind freigekommen durch Verhandlungen, bei denen Katar oder Ägypten eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben und während Waffen ruhen. Also dementsprechend ergibt es durchaus Sinn, auch nicht nur die Kriegslogik zu verfolgen, sondern den politischen Pfad dabei intensiv mitzuverfolgen, die diplomatische Schiene, die jetzt ja erstmal auf Eis gelegt ist, eben wegen dieser Verwerfungen über den Angriff in Katar, im eigentlich auf gutem Fuße stehenden Staat. Und bei der jetzigen Offensive, denke ich, hat auch das israelische Militär ja formuliert, sie sehen den Zugewinn an Sicherheit nicht, weil es ein Gebiet ist, das so nicht kontrollierbar ist. Man könne die Stadt sozusagen auf links ziehen, man könne da noch mal reingehen. Nur das Resultat werde jetzt militärisch nicht weiterbringen. Dementsprechend fehlt auch der Anknüpfungspunkt für einen weiteren politischen Schritt.
Lange ist ja auch ein militärischer Gegner sichtbar gewesen. Die Hamas hat wirklich als militärischer Gegner eine große Präsenz gehabt. Die haben auch Raketen auf Israel geschossen, die Hezbollah auch noch. Also lange war das auch noch ein klarer Kampf mit einem klaren Ziel. Von dem militärischen Gegner ist wenig übrig. Der ist nicht ganz kampfunfähig, aber es ist wenig übrig. Und je weniger davon übrig ist, desto mehr bleibt es bei einem Kampf gegen zivile Ziele, gegen eine Zivilbevölkerung. Das ist ein Tabubruch. Und das ist auch nicht etwas, wo es irgendwie eine großartige Geste eines Bundeskanzlers ist, dass er sagt, ja, da ist mir langsam mal zu viel. Sondern das ist einfach vom Recht vorgeschrieben, dass man dazu nicht die Hand reichen darf. Und das ist auch noch nicht damit getan, dass man sagt, ich gebe keine neuen Genehmigungen mehr für Waffen, sondern man muss auch unterbinden, dass überhaupt Waffen weiter geliefert werden, die schon genehmigt sind. Und da fehlt mir die Klarheit. Und wie gesagt, das ist vom Recht vorgeschrieben und gerade Deutschland, was sich in anderen Kontexten als irgendwie Bannerträger der regelbasierten Ordnung präsentieren möchte, auch transatlantisch, enttäuscht da massiv.
Also ich möchte trotzdem sagen, dass ich glaube, keine andere europäische Regierung setzt sich so ein für eine verhandelte Lösung. Ich weiß selbst, wie oft der deutsche Außenminister mit seinem katarischen Amtskollegen telefoniert hat, mit anderen Amtskollegen in der Region Ägypten, UAE, Saudi-Arabien, eben auch, um die Kontakte zu nutzen in diesem Interesse. Und wir hätten es sehr begrüßt, wenn es zu dieser Vereinbarung, die ja der US-Präsident, das muss man sich ja überlegen, der US-Präsident hat vermutlich persönlich sich eingesetzt für diese Verhandlungslösung, die ja im Grunde schon eine größere Lösung war. Es ging um die Freilassung aller Geiseln und es ging um einen unbefristeten Waffenstillstand. Das ist mehr, als wir vorher verhandelt haben.
Aber dann war der Angriff von Israel auf Katar nicht hilfreich.
Und dann gab es diesen Terrorangriff auf den Bus in Jerusalem. Dann gab es den Angriff der Israelis auf dieses Quartier in Doha. Und da habe ich zunächst mal gedacht, wie kann man, also jetzt aus Sicht des israelischen Premierministers, wie kann man den Trump so in die Parade fahren? Das ist doch ein Riesenrisiko für Israel und das, finde ich, besteht bis heute, dass Israels Sicherheit und wirtschaftliche Zukunft natürlich ganz stark daran hängt, dass die Amerikaner hinter Israel stehen. Und wenn man dann in dieser Art und Weise meint, Politik machen zu können, dann fürchte ich, dass das Israel auf die Butterseite fällt. Und wenn wir Staatsräson ernst nehmen, dann müssen wir das auch kritisieren. Und wir haben diesen Schlag als inakzeptabel bezeichnet. Er ist im Übrigen auch nicht mit deutschen Waffen ausgeführt worden. Also wir hätten da jetzt auch nicht was dagegen tun können. Aber dass wir deutlich sagen, dass das inakzeptabel war und dass das eine Verletzung des Völkerrechts ist.
Und interessiert das jemanden in Israel? Hört man ihnen zu?
Also erstens, in der arabischen Welt hört man natürlich, dass die deutsche Bundesregierung mit als erstes das verurteilt hat und dass man das auch glaubhaft, also man ist ja auch im Kontakt mit den Leuten. Ich glaube, dass in Israel die Zivilbevölkerung auch viele Fragen hat an diesen Schlag gegen Doha, zumal vermutlich der ja eher ein Fehlschlag gewesen ist im Blick auf das Ziel, was man erreichen wollte. Und ich kann nur dringend sagen, das darf sich nicht wiederholen. Und die Befürchtung in der arabischen Welt ist eben, oder generell in der Welt der Region ist, es gibt ja hier und da auch noch möglicherweise Hamas-Terroristen, die Unterschlupf gefunden haben und sich aufhalten. Wenn Israel einen solchen Schlag wiederholen sollte, wird die Konferenz, wie sie am Sonntag, Montag stattgefunden hat, der arabischen und der islamischen Staaten nicht mit diesen vergleichsweise milden Ergebnissen rauskommen, sondern es wird dann auf eine viel, viel klarere Ansage kommen, bis hin zur Aufkündigung der Zusammenarbeit der Abraham-Accords, vielleicht sogar der Kündigung der Friedensverträge. Und wenn dann die Amerikaner auch noch unzufrieden sind mit der Handlung Israels, dann finde ich, dass Herr Netanyahu wirklich auf einem Feuerross reitet. Ja? Also das ist nicht gut für Israel.
Und wie soll sich denn da Deutschland mit der besonderen Rolle gegenüber Israel, dann wieder verhalten, Herr Gassel. Herr Merz hat gesagt, Kritik an der Politik der israelischen Regierung müsse möglich, kann sogar nötig sein. Aber unser Land nimmt an der eigenen Seele Schaden, wenn diese Kritik zum Vorwand für Judenhass wird. Das hat er gestern Abend gesagt bei dem Empfang zur Feier 75 Jahre Zentralrat der Juden. Also wie sehr ist eben unsere besondere Rolle zu Israel? Kann die ein Motor sein oder ist es gerade ein großes Hindernis?
Also das sind ja im Prinzip Selbstverständlichkeiten, die Herr Merz da äußert und auch, was er ansonsten in den letzten Tagen gesagt hat, auch sein Auftritt bei der Wiedereröffnung der Synagoge in München. Der sehr emotional war, aber auch, glaube ich, sehr, sehr authentisch. Jedenfalls ist es allgemein so wahrgenommen worden, das ging auch mir so. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, eine große Mehrheit genau der Menschen in Deutschland mitträgt und unterschreiben würde, die aber gleichzeitig sagen, so wie wir das bisher gemacht haben, können wir es nicht weiterlaufen lassen. Es geht nicht, die Lage im Gazastreifen und im Übrigen in Westjordanland, wo Zehntausende ja auch vertrieben sind, das kommt ja kaum vor lauter täglichem Horror aus Gaza. Das geht nicht so weiter und da müssen wir irgendetwas tun, um unseren Einfluss geltend zu machen. Und ich finde, in der Situation dürfen wir nicht tun, was zum Beispiel der deutsche Außenminister, als sich diese Sanktionsdebatte anzubahnen begann, sagte, nämlich zu sagen, das wird keinen Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben. Woher wissen wir das so genau? Was keinen Einfluss auf das Kriegsgeschehen hat, und das wissen wir aus jetzt fast zwei Jahre langer Erfahrung, ist das, was die Bundesregierung immer gerne tun will, Gesprächskanäle offen zu halten und dieses Gespräch zu suchen. Es hat ja offenbar jetzt ähnlich konfrontative Telefonate zwischen Herrn Merz und Herrn Netanyahu gegeben, wie sie ja vorher von Frau Baerbock und anderen bekannt waren. Das Ergebnis ist unterm Strich dasselbe.
Aber was folgt da? Was muss daraus folgen?
Ich glaube, daraus muss folgen, nicht, dass sich Deutschland in Europa an die Spitze einer Sanktionsdebatte stellt. Das muss Deutschland nicht machen, das kann nicht Deutschlands Rolle sein. Aber wenn eine Mehrheit von unseren engen Partnern in Europa das befürwortet, dann darf Deutschland nicht aus Prinzip und ohne Ansehen der konkreten Maßnahmen blockieren. Ich glaube, da muss sich die Bundesregierung etwas bewegen. Und ich habe es vorher schon gesagt, dieses Signal der Geschlossenheit, ich glaube, das wird in Israel eben auch ein Schritt, wo gar nicht Wirtschaftssanktionen, die schwierig sind, aus den bekannten Gründen sofort drinstecken müssen. Aber ein Signal der Geschlossenheit einer geschlossenen EU inklusive Deutschlands würde, glaube ich, in Jerusalem erheblichen Eindruck machen. Und darauf kann man aufbauen.
Aber würde es nicht vor allen Dingen Eindruck machen, wenn es den Menschen in Gaza besser ginge? Also ist das nicht der Punkt, wo man eigentlich am meisten für tun müsste, Frau Scheller, dass es den Palästinensern in Gaza einfach besser geht?
Das wäre absolut dringlich, das zu tun. Das gebietet wirklich diese unsägliche humanitäre Situation, die wir hier vorfinden. Und da denke ich, ist auch noch Luft nach oben. Ich höre, dass andere Regierungen es durchaus schaffen, Verletzte aus Gaza zu evakuieren, damit sie hier behandelt werden könnten. Also das schafft Italien, das schaffen andere Staaten. In der Bundesrepublik findet das bislang nicht statt. Das, denke ich, wäre schon mal eine humanitäre Geste, die das Problem nicht lösen würde, aber durchaus an einem wichtigen Punkt arbeiten würde. Ich glaube aber, über dem Humanitären sollten wir nicht das Politische aus dem Auge verlieren. Und da fürchte ich, dass vielleicht trotz der sehr aktiven Diplomatie, die Deutschland pflegt, und des Interesses daran, einen guten Gesprächskanal hier offen zu halten, einiges versäumt worden ist, was in früheren Situationen hilfreich war. Es gab auch frühere Situationen, in denen es Geiselnahmen israelischer StaatsbürgerInnen gab. Und da hat Deutschland zum Teil eine sehr wichtige Rolle gespielt, um da zum Beispiel zwischen der Hisbollah und Israel den Kanal offen zu halten. Und ich fürchte, diese Tür ist 2023 sehr rasch zugeschlagen worden, dadurch, dass eben sehr laute Worte vielleicht diese Hintergrundgespräche übertönt haben. Aber das ist müßig, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Jetzt wäre besonders wichtig zu sehen, was kann in der aktuellen Lage vielleicht Einfluss haben. Manches sehen wir vielleicht auch gar nicht. Ich denke, dass wir durchaus aus Israel auch signalisiert bekommen, wenn die Bundesregierung sich äußert, fällt das durchaus noch mal auf offenere Ohren als andere Regierungen, von denen man vielleicht gar nicht so viel erwartet. Das haben wir gehört zum Beispiel, nachdem Herr Merz zunächst mal über Waffenlieferungen und Einschränkungen gesprochen hatte, dass dann sowohl vom hiesigen israelischen Botschafter als auch vom Außenminister durchaus signalisiert wurde, das hören wir, wenn ein solcher Freund Israels etwas sagt. Und das könnte man möglicherweise ja noch stärker ausbauen.
Mhm. Herr Steinke, ich würde da gerne mal ein bisschen auf die Rolle oder auf die Rolle des Konfliktes hier in unserer Gesellschaft kommen. Ich habe es schon angesprochen, gestern die Feier zum 75 Jahre Zentralrat der Juden, wo Merz auch stark über die israelische Regierung gesprochen hat. Welche Rolle spielt dieser Konflikt für das Alltagsleben eines Juden hier?
Jüdische Kindergärten müssen von der Polizei bewacht werden. Vor jüdischen Schulen stehen bewaffnete Erwachsene und passen auf, ja, dass da keine Anschläge passieren. Nicht deswegen, weil
aber
sich
das ist schon seit vielen Jahren leider.
Aber das ist nochmal gesteigert. Also seit 2 Jahren hat sich das massiv gesteigert. Und das ist ja, weil die Polizei entsprechende Warnhinweise erhält auf geplante, also Attentate, auf Komplotte. Das Leben ist gefährlicher geworden. Das heißt auch ein Rückzug der jüdischen Gemeinden hinter die Mauern, hinter die Zäune, was auch nicht gut ist fürs Zusammenleben, fürs entspannte sich kennenlernen und Vorurteile abbauen. Das ist also auf viele Weise schädlich. Und wir haben zum Beispiel heute in Flensburg ein Schild gesehen, was ein Geschäft aufgehängt hat, Hausverbot für Juden. Und dann steht im Kleingedruckten drunter, hat nichts mit Antisemitismus zu tun, ist nur Kritik an Israel, müsst ihr mir nachsehen. Also so etwas, dass Leute glauben, so etwas jetzt schreiben zu können, ja, das ist schon auch ein Zeichen, dass sie meinen, man könnte jüdische Menschen in Deutschland, Flensburgerinnen und Flensburger, ja, oder Wuppertaler oder Bayern wie in meinem Fall, ja, in Mithaftung nehmen für das, was die Regierung Netanyahu macht, das ist schon bitter und das nimmt massiv zu.
Also wir hatten in Wuppertal an der Synagoge vor einigen Jahren, ist sicher schon jetzt 15 Jahre her, einen Brandanschlag von jungen Menschen ausländischer Herkunft. Und die sind sehr milde verurteilt worden, weil sie vor Gericht gesagt haben, sie würden ja gar nicht gegen Juden vorgehen wollen, sondern sie wollten ihren Protest gegen Israel ausdrücken. Ja, aber an der Tür einer Synagoge, in der Juden, deutsche Juden, wo wir auch jetzt nächstes Wochenende, übrigens dann auch wieder übernächstes Wochenende Rosh Hashanah feiern, alle zusammen, die Stadtgesellschaft mit der jüdischen Gemeinde. Das erleben wir tagtäglich, dass Juden unabhängig davon, weiß man ja gar nicht, viele davon werden gar keinen israelischen Pass haben.
Die allerwenigsten haben einen israelischen Pass, die allermeisten haben mit Israel jetzt biografisch wenig zu tun.
Sie sind genauso kritisch wie wir oder
kritischer als Sie, Herr Hart,
zum großen Teil. Gegenüber der israelischen Politik. Und das ist eben dann doch so diese Art, alles, was Juden machen, wird in einen Topf geworfen. Und der Beginn des Antisemitismus ist ja, dass man irgendwie glaubt, die wären irgendwie anders. So. Ja. Und damit fängt es an.
Und da sind wir an dem Punkt. Eine traurige Entwicklung wirklich die letzten 2 Jahre ist, also es geht nicht nur jüdischen Menschen hierzulande so, es geht auch Menschen palästinensischer Herkunft so, dass sie in eine Schublade gesteckt werden und man sozusagen erwartet automatisch, die müssen ja so und so ticken. Das ist genauso unfair. Es nimmt leider zu, dass die Menschen auf beiden Seiten so sehr die Schnauze davon voll haben, dass sie sagen, ja, dann ist doch egal, dann höre ich auch auf mit dem Differenzieren. Also diejenigen, die auch die Mühe sich machen, gegen dieses Vorurteil anzuargumentieren und zu sagen, ich bin zu Unrecht in dieser Schublade, die erschlaffen zunehmend. Und das finde ich das wirklich Traurige, was diese beiden Communities noch lange beschäftigen wird.
Warum ist es so schwer, dass man zusammen auf die Straße geht? Dass man sich für eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man dafür gemeinsam demonstriert. Wie würden Sie das sehen, Frau Scheller? Warum ist sowas gar nicht mehr möglich?
Ich glaube wirklich, dass für viele die Zwei-Staaten-Lösung in eine solche Ferne gerückt ist, dass sie das im Moment nicht die dringlichste Problematik finden, sondern wirklich ein Ende der Gewalt, eine Änderung dessen, was genau jetzt stattfindet, fordern würden. Aber ich glaube auch, das Gemeinsame ist durch die Diskurssituation in Deutschland schwierig. Ich sehe sehr wohl die reale Gefahr und den Antisemitismus, die Gewalttaten, die zugenommen haben, das halte ich für hochproblematisch. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, wie Diskussionsräume eben sehr eng geworden sind, dadurch, dass viele sich nicht mehr trauen, darüber zu diskutieren, dass viele wirklich auch erschöpft sind, weil sie das Gefühl haben, in dem polarisierten, aufgeladenen Klima kriegen sie so viel Gegenwind, dass es einfach diesen Raum für Diskurse, selbst wenn sie sehr zivilisiert geführt werden,
sich getraut wird.
Ich erlebe das, wenn ich Leute einlade zu Veranstaltungen. Wir machen hier Diskussionsveranstaltungen und da ist wirklich die Erschöpfung groß, zu sagen, gehe ich das Risiko ein, möchte ich dafür hier auf einer Bühne sitzen, auf einem Podium sitzen. Wir machen diese Veranstaltung und wir erleben auch ein wirklich gutes und konstruktives Publikum. Aber diese Podien zu besetzen, empfinde ich als sehr, sehr schwierig. Und gerade eben auch die Bedenken von palästinensischen PartnerInnen, die wir vielleicht auch gerne hierher einladen würden, wenn wir sie überhaupt hierher bekämen. Bei vielen scheitert es an den Möglichkeiten, dass sie nicht ausreisen können, keine Visa haben. Aber dann auch die Frage, möchte ich in diesem aufgeladenen Klima mit all den Sorgen, die ich um tatsächlich diejenigen zu Hause habe, in Deutschland mich dieser Diskussion stellen? Und das erlebe ich auch als ein Problem, das vielleicht eben auch den Eindruck erweckt, dass viele denken, sie müssen sich sehr radikal äußern, weil sie eben diese Räume nicht haben, in denen die Debatten anders geführt werden können.
Wir hatten jetzt gerade die Diskussion um die Ausladung des israelischen Dirigenten der Münchner Philharmoniker, der nicht nach Belgien kommen konnte. Der hat jetzt am Montag hier ein Konzert gegeben. Herr Gassel, wie empfinden Sie die Diskussion darüber, die Tatsache, dass jemand eben dafür in Haftung genommen wird, weil er Israeli ist, also wie auch in der Kultur damit umgegangen wird? Und wie kann man da wieder zur Mäßigung kommen?
Also in dem konkreten Fall ist natürlich völlig undiskutabel und gut, dass der belgische Premierminister das Zeichen gesetzt hat und dann zu dem, wie soll ich sagen, Ersatzkonzert in Essen, glaube ich, war das, hinzugehen. Umgekehrt, was auch am Beispiel dieses Falles schon bemerkenswert ist, da meldet sich dann der Bundespräsident zu Wort und zeigt öffentlich seine Solidarität, richtigerweise. Und der Kanzler spricht in München in der Synagoge und zeigt öffentlich seine Regung, sehr richtigerweise, sehr authentisch. Ich glaube, ganz vielen Palästinenserinnen und Palästinensern und Menschen muslimischen Ursprungs, die wir hier als Mitbürger leben haben, fehlen ähnliche Signale. Das ist dann immer der falsche Moment, gerade in dem Moment zu sagen, aber jetzt weint der Kanzler um die ermordeten Juden während der Nazi-Zeit. Jetzt sag doch auch mal was. Ja? Nein, jetzt ist gerade der Moment dafür.
Ihr Artikel war überschrieben, wer weint um Gaza?
So, aber dieser Gedanke kommt, glaube ich, ganz vielen. Er kommt vor allen Dingen Menschen dieses Hintergrunds, aber ich glaube nicht nur. Und ich glaube, es ist tatsächlich schon lange so, dass das Leid in Gaza auf so eine Art abstrakte, das bleibt relativ abstrakt. Hat auch damit zu tun, dass da keine Reporter hin können, dass wir keine Berichte von dort haben, aus sozusagen erster, vertrauenswürdiger, eigener Hand. Wir fliegen, also das Maximum, was wir tun, ist, dass wir da sozusagen im Tiefflug mit dem Bundeswehr-Airbus rüberfliegen, unsere Lebensmittelpakete abwerfen und dann wieder abdrehen. Und das ist für mich ist das so ein Bild sozusagen dieser Distanz, die immer bleibt und eines Mangels an Empathie, der dann auch die Debatte hier prägt.
Dass es einen Mangel an Empathie für Gaza gibt.
Also ich stimme Ihnen zu, dass wir mit den vielen Palästinenserinnen und Palästinensern in Deutschland, die mitnichten Gewaltfantasien im Kopf haben und auch nichts gegen Israel haben, dass wir mit denen behutsam umgehen müssen und dass wir nicht so tun dürfen, dass das alles dass wir sie mit einem Topf
schossen. Ja, warum tun wir das dann nicht?
Also ich finde, dass der Bundeskanzler bei der Einweihung der Synagoge in München vielleicht nicht an diesen Aspekt gedacht hat. Es ist ja auch vielleicht auch nicht der Ort, über den aktuellen Israel-Hamas-Konflikt zu reden, wenn man in eine Synagoge einweiht. Aber ich nehme mir das schon zu Herzen, was Sie gesagt haben, dass wir den Palästinenserinnen und Palästinensern, die ja eigentlich auf unserer Seite stehen, weil sie auch Frieden und Wohlstand haben wollen, dass wir denen empathisch entgegenübertreten. Wir tun im Übrigen, und deswegen habe ich nochmal die Hand gereckt, also wir sind der größte Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde. Wir haben jetzt nochmal Geld locker gemacht. Wir haben im Übrigen 75 Millionen mobilisiert aus dem Bundeshaushalt jetzt für den Bau eines Krankenhauses im Libanon, das von der Malteser betrieben wird, wo wir Kinder und ihre Angehörigen aus dem Gazastreifen medizinisch versorgen, weil wir das für die beste Lösung halten. Das
sozusagen
wir liefern keine weiteren Waffen, mit denen in Gaza gekämpft wird. Das wissen Sie. Das hat der Bundeskanzler erklärt. Und ich habe keine Anzeichen dafür, dass das anders wäre.
Ich wollte nur Herrn Gassel sehr recht geben, das spricht mir sehr aus der Seele, dass natürlich es nicht richtig ist, dass nicht auch Zeichen der Solidarität und der Anteilnahme für die palästinensischen Menschen in Deutschland klarer gemacht werden. Und der Fall des israelischen Dirigenten hat mich sehr erinnert an eine palästinensische Schriftstellerin, die vor 2 Jahren bei der Frankfurter Buchmesse einen Preis bekommen sollte eigentlich. Und dann kurz nach dem Massaker der Hamas plötzlich bekamen Leute zweite Gedanken. Und oh, hat sie sich klar genug? Also es wurde von ihr verlangt, es wurde ein Generalverdacht verhängt und sie musste sich von dem frei machen, indem sie ABC erklärt, sonst bekommt sie den Preis nicht. Das ist genau dasselbe Muster. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es da nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, die sich solidarisch erklären, sondern auch in der Politik ein Zeichen gibt.
Und die große Demo am letzten, oder groß, eine Demonstration am Brandenburger Tor mit, glaube ich, 15.000 Menschen war organisiert von Sarah Wagenknecht und dem BSW als Solidarität auch mit Palästina. Ist das ein falsches Zeichen dann?
Also mit Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisch zu sein, ist gar kein falsches Zeichen. Ob das unbedingt Sarah Wagenknecht sein muss, deren Analysen ich jetzt an sonstiger Stelle nicht so teile. Und auch, was da inhaltlich gesagt wurde, teile ich auch, finde es mir auch zu krude. Aber grundsätzlich, dass es in Deutschland Demonstrationen gibt, und zwar jedes Wochenende, also wenn es nicht so wäre, dass Leute hierzulande empört sind über das, was sie im Fernsehen sehen, dann wird es mich wirklich frösteln. Auch an den Unis im Übrigen. Ja? Junge Menschen, die sich politisch die Welt erschließen, wenn die nicht empört werden und das auch sagen würden, über das Grauen und die Verbrechen, die derzeit in Deutschland, also
aber wenn sie dann dabei Juden angreifen, dann stimmt doch da was nicht.
Selbstverständlich, aber ich bin ja schon dafür, dass du das unterstreichst.
Ziemlich krankenhausreif geprügelt worden da an der Freien Universität
letztes Jahr. Aber das wollen wir ja jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Also man muss schon das unterscheiden können und sagen, die Tatsache, dass es diese Demos gibt, kann ja wohl kein Problem sein, sonst in der Demokratie zu begrüßen. Die anderen Dinge ist, glaube ich, klar, was man darüber denkt.
Okay. Trotzdem nochmal die Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Sie haben jetzt nochmal betont, keine Waffen liefern. Es muss ja jetzt, die EU muss sich positionieren, Deutschland muss sich positionieren. Herr Hart, was erwarten Sie jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
Also ganz konkret, unser dringender Appell an Katar, den wir auch als Politiker im Übrigen intern jetzt vorgetragen haben, lange mit dem Botschafter diskutiert. Katar sollte diese Vermittlerrolle also nicht jetzt abgeben. Also vielleicht stand ja in Rede, dass Katar sich zurückzieht aus dieser Vermittlerrolle. Die sollte unbedingt erhalten bleiben. Bedingung dafür ist, dass Israel das auf keinen Fall so etwas wiederholt, weder in Katar noch sonst wo. Okay. Das zweite ist, dass ich finde, dass am Montag der Bundesaußenminister selbst auf diese Zwei-Staaten-Konferenz geht. Viele Regierungen lassen sich dort Staatssekretäre vertreten. Die Bundesregierung geht mit dem Bundesaußenminister am Montag dorthin. Wir werden das Dokument ja mitzeichnen. Das steht ja außer Frage, die Deklaration. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen und im Blick auf Geschlossenheit. Also die europäischen Staaten, die allermeisten europäischen Staaten stehen darunter und alle arabischen Staaten. Also je nachdem, wie man die Grenzen arabische, also alle, die, auf die man setzen kann, wenn es um den Mittelost-Friedensprozess geht. Und dass die gemeinsam die Hamas verurteilen. Und dass gemeinsam gesagt wird, die Hamas darf keine politische Macht behalten. Und es muss eben den Weg zur Zwei-Staaten-Lösung.
Aber dann müsste man eine andere Kräfte der Palästinenser ja unterstützen oder irgendwie stärken. Und das ist
ja
auch
das
so
tun
schwierig.
Wir ja. Also wir unterstützen die palästinensische Autonomiebehörde. Ja. Da kann man auch viel dran kritisieren, wie die arbeitet, wie die legitimiert ist. Aber das ist etwas anderes haben wir im Augenblick nicht. Und deswegen wird sie von uns unterstützt, finanziell unterstützt. Israel unterstützt sie nicht. Sie halten Gelder zurück. Das kritisieren wir massiv. Das führt auch zu Konsequenzen, was Zahlungsströme angeht und so fort. Wir machen das und ich hatte bei der in Israel war ja immer so der Eindruck, man sieht das Problem als unlösbar an und managt den Konflikt und hat seine Soldaten und seinen Zaun und den Abwehrschirm. Und am 7. Oktober ist ja diese Vision, man könne sozusagen diesen Konflikt managen, auch ein Stück weit in sich zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, wenn es jetzt noch eine Chance für eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, ja dann vielleicht dann, weil auch in Israel man erkennt, dass man das nicht aussitzen kann und dass sich das über die Generation so. Und dass diese Chance verpasst wurde, vielleicht bin ich auch zu naiv, optimistisch, aber dass das nicht auch gerade in Israel eine größere Anstrengung war, angesichts des Gutwills in der Welt, der da war, die Dinge ein Stück weit so in diese Richtung zu bringen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die israelische Regierung sich nicht einig ist über das, was sie Gaza will. Das hat an dieser komischen Konstruktion der Regierung
Siedlern zu tun, die ja schon lange was anderes wollen.
Und ihren politischen Kräften, die ja mit in der Regierung sitzen. Ja. Und vielleicht auch deshalb eben keine klare Vision, wie soll es mit Gaza weitergehen, weil die Regierung sich darüber nicht einig ist. Ja. Und das muss das israelische Volk mit seiner Regierung ausmachen.
Mhm. Frau Scheller, was denken Sie, wie es weitergeht?
Ich denke, dass zwei Punkte wichtig und bedenkenswert wären. Das eine ist ganz klar, wenn wir die Zivilgesellschaft so stark sehen und denken, ihre Wichtigkeit könne man kaum überschätzen in Situationen, in denen das politische Recht festgefahren erscheint. Und Sie haben es auch erwähnt, die Korruption in der palästinensischen Autonomiebehörde und ihr Verhalten, ihre Politik, ihr undemokratisches Verhalten sind ja auch zu Recht scharf kritisiert worden. Die palästinensische Zivilgesellschaft wäre auch hier wichtig. Das haben sowohl die israelische als auch die palästinensische Zivilgesellschaft sehr stark auch aus Deutschland gespiegelt bekommen. Nur finanziell wird es mit nichts unterlegt. In Zeiten, in denen durch USAID das absolut wegfällt und insgesamt Einsparungen in Entwicklungszusammenarbeit so etwas wegfällt. Also das ist schon sehr schwierig, sich bessere Governance-Strukturen vorzustellen, wenn gleichzeitig die Gelder dafür wirklich geschrumpft werden, anstatt aufgestockt.
Ja. Deutschland stockt auf.
Davon haben wir noch nichts gehört.
Ende dieser Diskussion.
Das Zweite aber wäre auch die Anerkennung Palästinas als Staat. Da könnte auch die Bundesregierung sich bewegen. Gerade war der ehemalige Shin Bet-Chef Ami Ayalon zu Gast. Der hat es noch einmal formuliert. Der schlimmste Albtraum der Hamas wäre genau diese Anerkennung. Insofern auch das eine Möglichkeit.
Okay, das müssen wir dann in einer anderen Runde noch mal weiter fortsetzen. Ich befürchte, das Thema bleibt uns behalten. Mhm. Frau Scheller, Herr Gassel, Herr Hart und Herr Steinke, ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.